ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Hamburg soll, Hamburg muss eine neue Kölbrandquerung bekommen. Denn die alte bestehende Brücke ist marode. Doch bis der Senat entscheidet, was, wann und wie werden soll, streitet man intern.
Denn ursprünglich hatte die Hamburger Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt den Senatsbeschluss für die Woche vor Ostern eingeplant. Doch was da auf der letzten Strecke noch kam, war ein vorösterliches Polittheater. Wer da gegen wen stänkert und warum das alles so lange dauert, dazu mehr in dieser Sendung.
Es scheint jedoch festzustehen, dass es eine neue Brücke geben wird. Wie es nun genau weitergeht, wann die Brücke fertig sein wird, wie sie aussehen soll und wie teuer das alles werden wird, darüber mehr in den kommenden 2 Stunden. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3620. Ich bin Dietrich Lehmann.
Und ich, Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Die neue Kölbrandquerung. Vor nicht einmal 2 Wochen konnten wir es alle in der Bild-Zeitung lesen. Dort stand, wie die neue Kölbrandquerung aussehen wird. Die Zeitung berief sich auf das Papier aus der Wirtschaftsbehörde, das noch nicht öffentlich war. Die Senatorin plante daraufhin ein, dass es noch vor Ostern den entsprechenden Senatsbeschluss zur Kölbrandquerung geben werde. Darauf haben wir alle in der vergangenen Woche vergeblich gewartet, denn es gab Streit im Senat. Was war passiert?
Der Plan der Wirtschaftsbehörde zum Neubau einer Kölbrandquerung musste, wie es sich in solchen Fällen gehört, mit den anderen Fachbehörden abgestimmt werden. Bereits vor mehr als 2 Wochen wurden also alle anderen Behörden über die geplante Senatsentscheidung informiert. Innerhalb von bestimmten Fristen können die dann noch Änderungswünsche abgeben. Offenbar auf den letzten Drücker oder sogar eigentlich zu spät kamen dann Anmerkungen aus der Umweltbehörde.
Umweltsenator Jens Kerstan von den Grünen fühlte sich offenbar nicht ausreichend bzw. nicht rechtzeitig informiert über die Pläne der Senatoren. Noch bis in die Nacht zum Dienstag, also die Nacht vor der Senatssitzung, gab es heftige Aktivitäten aller Beteiligten. Ohne Ergebnis, wie wir heute wissen. Die Senatsabstimmung läuft, sagte eine Sprecherin der Umweltbehörde auf Anfrage von NDR 90,3. Der Senator selbst war für uns nicht zu erreichen. Er ist im Osterurlaub.
Für Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt ist diese Verzögerung kein Problem. Das jedenfalls sagte sie am Abend der Senatssitzung am vergangenen Dienstag im Hamburg-Journal des NDR Fernsehens.
Wir reden ja hier über ein Jahrhundertbauwerk, dass die Kölbrandbrücke ersetzt werden muss. Und da kann es auch mal auf den letzten Metern noch ein paar Ruckeleien und noch ein paar Dinge geben, die zu berücksichtigen sind. Das wollen wir gerne tun, weil wir treffen hier eine Entscheidung für Jahrzehnte und jetzt treffen wir sie eben ein paar Tage später.
Also, gut Ding will Weile haben. Und von Streit im Senat, von einer grünen Retourkutsche, will die Senatorin nichts wissen.
Auch die Grünen wissen ja, wie bedeutsam dieses Bauwerk für den Hamburger Hafen ist. Und deswegen arbeiten wir jetzt gemeinschaftlich daran, dass wir hier ganz, ganz zügig eine Entscheidung treffen.
Das heißt, nun wird der Senat erst im April final über den Neubauplan entscheiden. Danach muss noch die Bürgerschaft zustimmen.
Wir blicken jenseits des Senatsbeschlusses auf die alte und die neue Brücke. Denn so viel steht wohl fest, es wird eine oberirdische Querung geben. Der Tunnel, die einst favorisierte Lösung, ist wegen unklarer Bodenbeschaffenheit und wegen zu hoher Kosten vom Tisch. So viel scheint, Stand heute, sicher.
Der Senatsbeschluss zur neuen Kölbrandbrücke, geplant für die Woche vor Ostern. Und nun? Da hat sich die Hamburger Landesregierung offenbar selbst ein Ei ins Osternest gelegt. Ein Umweltsenator, der quasi in letzter Minute mehr Zeit für die Lektüre der Vorlage und die Klärung von offenen Fragen will und den Beschluss am vergangenen Dienstag damit verhindert. Jens Kerstan ist im Urlaub und für uns nicht zu erreichen. Gern hätten wir ihn selbst nach den Knackpunkten der Vorlage befragt. Für die Hamburger CDU ist dieser Streit eine Steilvorlage. Christoph Ploss lässt kein gutes Haar an der Senatspolitik in dieser Frage.
Wir sehen ja seit Jahren, dass der rot-grüne Senat in Hamburg keine Entscheidung trifft. Es wird die ganze Zeit diskutiert über unterschiedliche Varianten, aber keine Entscheidung getroffen. Und wenn man sich mit diesem Projekt beschäftigt, dann weiß man, dass wir eine lange Planungsphase haben, dass wir dann noch bauen müssen. Und wenn der rot-grüne Senat so weitermacht, dann sind wir irgendwann in den 2040er Jahren. Und das bedeutet, dass Hamburg immer weiter zurückfällt im internationalen Wettbewerb. Und es bedeutet, dass insgesamt der Hafen geschwächt wird.
Ähnlich die AfD. Sie empfiehlt Bürgermeister Peter Tschentscher gleich noch, den grünen Umweltsenator Jens Kerstan vor die Tür zu setzen. Und auch die Linke übt scharfe Kritik am Senat. Hafenexperte Norbert Hackbusch.
Die Planungen der Kühlbrandbrücke werden zunehmend zu einem Desaster für die Hamburger Politik. Seit Jahren wird das Thema vom Senat mit höchster Priorität eingestuft, aber nicht gelöst. Jetzt verhaspelt er sich schon wieder. Eigentlich sollte schon im März 2022 ein umfangreicher Bericht dargestellt werden, welche verkehrlichen Maßnahmen dringend notwendig sind im Hafen und welche Notwendigkeit für eine Kühlbrandbrücke gemacht worden sind. All das ist bis heute nicht erfüllt.
Der linken Politiker hat jedoch angesichts der Dimensionen des Neubaus durchaus Verständnis für das Verhalten des Umweltsenators. Nochmal Norbert Hackbusch.
20 Meter höhere Brücke bedeutet mehr Witterungsabhängigkeit, bedeutet dementsprechend mehr Abhängigkeit von großen Windströmungen und dementsprechend auch eine kürzere Lebenszeit einer Brücke. Eine kürzere Lebenszeit bedeutet auch erhöhte Kosten, die ansonsten nicht berücksichtigt worden sind. Von daher ist auch diese Frage deutlich und einfach zu erklären und zu hinterfragen. Von daher ist das die Aktion von Jens Kerstan vielleicht durchaus zu verstehen oder auch verständlich.
Der Hamburger FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Kruse findet klare Worte zu dem, was da vergangene Woche abgelaufen ist.
Der rot-grüne Senat schafft es nicht mehr, sich bei wichtigen Projekten für die Stadt zu einigen. Außer wenn man es lassen sollte, wie beim MSC-Deal oder dem Elbtower. Wann immer Führungsverantwortung gefragt wäre, scheinen im Senat alle im Osterurlaub. Klar ist, Jens Kerstan behindert die Entwicklung des Hamburger Hafens, wann immer er kann. Spätestens nach der Bürgerschaftswahl braucht Hamburg einen konstruktiven Umweltsenator.
Nun könnte man ja durchaus argumentieren, dass es angesichts des Neubau- und Abrisszeitplans bis Mitte der 2040er auf ein oder zwei Wochen nicht mehr ankomme. Melanie Leonhardt spricht ja von einem Jahrhundertprojekt.
Aber der Streit um die neue Kühlbrandbrücke, das ist wohl eher ein Streit um die Macht in der Koalition als um die Sache. Entscheidung also vertagt.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute geht's um die Zukunft der Kühlbrandbrücke bzw. um den Neubau. 50 Jahre ist es her, dass die Kühlbrandbrücke im Hamburger Hafen eingeweiht wurde. Das Bauwerk, das jetzt ersetzt werden soll. Als die Brücke eröffnet wurde, am 20. September 1974, galt sie als herausragendes Ingenieurbauwerk.
Gut 50 Meter schwebt die Brücke über dem Wasser des Kühlbrands. Die beiden markanten Pylone sind etwa so hoch wie der Michel, das andere Wahrzeichen von Hamburg. Zehntausende kommen, als die Brücke eingeweiht wird. Bürgermeister damals Peter Schulz. Und der hat Probleme, sich und dem extra angereisten Bundespräsidenten Walter Scheel angesichts der Menschenmassen auf der Brücke Gehör zu verschaffen.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, ja, ihr müsst mal einen Augenblick ruhig sein, weil der Bundespräsident das sonst nicht hören kann.
In den Zeiten vor der Kühlbrandbrücke musste man eine Fähre nehmen, um über den Kühlbrand zu gelangen oder weite Umwege fahren.
Ein jahrzehntelanger Traum der Hafenleute von Hamburg ist heute Wirklichkeit geworden. Über 100 Jahre nach dem Brückenschlag über die Norderelbe werden jetzt die westlichen und die östlichen Hafenteile miteinander verbunden. Einst war der Kühlbrand die Grenze des Hamburger Hafens. Heute befinden wir uns hier mitten im Herzen des Hafens.
Der Preis für das Bauwerk 160 Millionen Mark. Das mutet angesichts der Milliardensummen, die ein Ersatz kosten wird, äußerst günstig an. Zumal der Bund die Hälfte der Kosten trägt. Die Bauzeit gerade einmal 4 Jahre. Zwischenfälle sind selten, bis auf eine Ausnahme, so Hermann Junetzki, ehemals Ingenieur beim Amt Strom- und Hafenbau.
Es ergab sich, dass ein Fundament der Kühlbrandbrücke drüben auf der Ostseite, groß wie ein Einfamilienhaus, keinen Zement richtig drin hatte und die Festigkeit nicht gebracht hat. Das wird abgerissen hinterher und völlig neu gebaut.
Bundespräsident Walter Scheel sieht schon bei der Einweihung voraus, dass die Kühlbrandbrücke zum neuen Hamburger Wahrzeichen werden kann.
Möge sie für alle Zukunft ein weiteres Zeugnis von dem Unternehmungsgeist und dem Willen Hamburg sein, mit der Zeit Schritt zu halten. Dankeschön.
3 Tage lang wird die Einweihung der Kühlbrandbrücke 1974 gefeiert. Zehntausende gehen zu Fuß über den Hafen. Und auch die Lastwagen und Autofahrer, die ab dem vierten Tag drüber dürfen, sind begeistert.
Ja, auf jeden Fall hat sie sich bewährt.
Nur morgens und abends, wenn Feierabendverkehr ist, dann ist überlastet, aber sonst am Tage wird die vollkommen ausreichen.
Es fasziniert einen, so eine große Brücke.
Aber schon wenige Monate nach der Einweihung der Kühlbrandbrücke zeigen sich erste Mängel. Die Brücke schwingt mehr als vorher berechnet und prognostiziert. Zwei Jahre später kommt dazu, einige der schräg hängenden Seile aus Stahl reißen an, beginnen zu rosten in der feuchten Hamburger Hafenluft. Einige Kommentatoren spekulieren schon, ob die Kühlbrandbrücke einstürzen wird. Hans-Dieter Höft, Leiter der Hafenbauabteilung der Stadt Hamburg, gibt Entwarnung.
Ich möchte zunächst einmal betonen, dass hier ernste Probleme in dem Sinne, dass irgendwie die Sicherheit des Bauwerks gefährdet sein könnte, in gar keiner Weise berührt sind. Die Tragseile bestehen aus einer Vielzahl von sehr kleinen Einzeldrähten. Bei einem mittleren Seil sind das über 240 Einzeldrähte. Und von diesen Einzeldrähten kann sehr wohl mal das eine oder das andere reißen. An einem Seil haben wir festgestellt, dass 9 Einzeldrähte gerissen sind.
Trotzdem werden die Drahtseile schon nach kurzer Zeit ausgetauscht. Kosten mehr als 12 Millionen Mark, also fast 10% der gesamten Bausumme. Über viele Jahre tut die Kühlbrandbrücke dann zuverlässig das, was sie soll, nämlich die verschiedenen Hafenteile verbinden.
Die größten Schiffe der Welt, sie sollten sicher unter der Kühlbrandbrücke durchfahren können. Das war die Vorgabe für den Bau in den 70er Jahren. Heute ist klar, weil die Schiffe viel schneller gewachsen sind, als man sich früher vorstellen konnte, ist die Kühlbrandbrücke inzwischen viel zu niedrig.
Das gilt auch für den niederländischen Schwimmkran Rotterdam. 1998 rammt er versehentlich die Kühlbrandbrücke und reißt ein großes Loch in das Bauwerk. Hermann Jonetzki, ehemals Ingenieur beim Amt Strom und Hafenbau.
Nach der ersten Nachricht per Telefon haben wir natürlich alle den Schreck bekommen. Ich bin sofort mit meinem Kollegen los. Wir sind in den Pylonen hoch. Von unten sah man nicht so viel. Aber oben hat man dann hinterher tatsächlich Riesenlöcher gesehen. Da hätte man einen Schreibtisch durchschieben können.
Es sah am Anfang sehr, sehr schlimm aus. Der Verkehr wurde sofort gesperrt. Und dieses Loch war natürlich furchtbar ausgefranst, so als ob man mit dem Finger durch eine Zeitung durchbohrt.
Wochenlang muss die Brücke repariert werden, was zu einem Verkehrschaos führt. Ein Vorgeschmack auf das, was ab den 2000er Jahren immer häufiger passiert, weil sich die Schäden häufen.
Eine Katastrophe, wir haben jetzt schon 2 Jahre, jeden Tag Stau. Irgendwann muss auch mal genug sein. Oder wenigstens eine Alternative. Ich weiß, die können auch nicht hexen, aber das ist schon heftig. Das ist eine ganz schöne Belastung.
Alles in einem gesehen, eine gute halbe Stunde.
Also ich habe zum Teil schon über eine Stunde über die Kühlbrandbrücke gebraucht.
Nervig ist das.
Ich denke mal eine Stunde, hier ist immer drin. Ne?
Wenn sowieso die Terminals zu voll sind, haben wir Wartezeiten und Stehzeiten auf der Köhle. Und wenn dann noch die Baustelle dazu kommt, da kann man sich nicht mehr vorstellen, wie das aussieht. Letztes Jahr die Baustelle auf der Köhle, wo sie renoviert wurde, war schon ein großer Chaos. Und wenn jetzt wieder Baustelle kommt, ich denke nicht, dass das toll ist für die Fahrer.
Eine Untersuchung der Technischen Universität Hamburg-Harburg aus dem Jahr 2008 zeigt dann, wenn weiterhin im bestehenden Rhythmus Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden, wird sich die Unterhaltung der Brücke nur noch bis etwa 2030 rechnen. Deshalb kündigt 2012 der damalige erste Bürgermeister Olaf Scholz an, dass die Kühlbrandbrücke abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll. Einmal, weil die Brücke marode sei, aber auch, weil sie zu niedrig ist, damit die größten Containerfrachter darunter durchfahren können. 2017 beginnt die Hafenverwaltung HPA mit den Planungen für einen Ersatz. HPA-Chef Jens Meyer damals.
Wichtig ist nur, wenn es dann zu der Umsetzungsentscheidung kommt, dass der bisherige Verkehr dadurch nicht gestört wird. Man plant ja am Ende eine parallele Linie zur bestehenden Brücke und sozusagen, wenn dann die neue Trasse fertig sein wird, dann wird man die alte erst schließen.
Gut 73 Meter hoch, so sehen es die damaligen Pläne vor, sollte die neue Kühlbrandbrücke sein. Schon bald wird aber auch ein Tunnel unter dem Kühlbrand geprüft, der sich schnell zum Lieblingsobjekt der Planer entwickelt. Dennoch, die Berechnungen ziehen sich. Die Hafenwirtschaft wird zunehmend ungeduldig. Hapag-Lloyd-Chef Rolf-Haben Jansen.
Was wir lernen müssen von der Elbvertiefung, ist, dass man nicht zu lange warten muss, um eine Entscheidung zu treffen. Denn man braucht immer Zeit auch für die Umsetzung.
Anfang vergangenen Jahres liegt dann eine konkrete Kostenschätzung für den Bau eines Tunnels unter dem Kühlbrand vor. Und die Zahlen erschrecken. 5,3 Milliarden Euro veranschlagt die Hafenverwaltung HPA. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt lässt alles nochmal auf den Prüfstand stellen und durchrechnen, was eine neue, höhere Brücke als Ersatz für die alte Kölbrandbrücke kostet.
Also seriös wird man sie irgendwann abreißen müssen. Da geht es jetzt nicht darum, ein Jahr später oder ein Jahr früher, weil diese Brücke hat einen Sinn. Sie wickelt wichtige Schwerlastverkehre im Hafen ab. Wir haben ein Thema mit der Höhenentwicklung, das kommt noch erschwerend hinzu. Das ist aber gar nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist, diese Brücke ist ein Verkehrsträger. Sie bildet Schwerlastverkehr und Wirtschaftsverkehr ab. Der läuft heute schon nur noch sehr eingeschränkt über diese Brücke. Und deswegen brauchen wir ein neues Querungsbauwerk, wahrscheinlich schon im nächsten Jahrzehnt. Dazu treffen wir alle Vorbereitungen, das ist keine Kleinigkeit. Und ansonsten ist das einfach eine sehr schöne Brücke.
Die Hafenwirtschaft steht hinter der Entscheidung, alles nochmal zu überdenken. Der damalige Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, Gunter Bons.
Frau Senatorin Leonhardt hat aus unserer Sicht das Richtige gemacht. Sie hat nämlich nicht den ganzen geschönten und gefakten Voruntersuchungen und Angaben der HPA und anderer geglaubt, sondern sie fängt noch mal bei Null an, weil sie Boden unter den Füßen kriegen will. Und das ist richtig.
Gegen die Abrisspläne aber gibt es Widerstand. Etwa beim Denkmalverein Hamburg. Schließlich steht die Kölbrandbrücke unter Denkmalschutz. Im Internet wird eine Petition gestartet, wonach die Stadt den Erhalt der jetzigen Brücke untersuchen soll. Rund 25.000 Menschen haben sich dieser Forderung inzwischen angeschlossen. Für Lastwagen, so Christina Sassenscheid vom Denkmalverein, sollte aber eine zweite, gleich hohe Brücke gebaut werden.
So wie es interessanterweise auch schon zur Bauzeit geplant war. Also die heutige Brücke könnte man dann weiter für den Pkw-Verkehr nutzen oder, je nachdem, wie sich der Hafen entwickelt, auch zusätzlich öffnen für Rad- und Fußverkehr.
Ein Vorschlag, den die Wirtschaftsbehörde zurückweist. Sprecher Martin Helfrich.
Diese Brücke hier wird nicht unendlich lang betrieben werden können. Wir tun viel dafür, sie so lange als möglich und nötig zu unterhalten, damit sie für die Hafenverkehre zur Verfügung steht. Perspektivisch wird es aber erforderlich sein, hier ein Ersatzbauwerk zu errichten für eine Querung des Kölbrandes. Zwei Brücken sind dann keine Option.
Wie marode die Kölbrandbrücke tatsächlich ist, dieser Frage gehen wir gleich nach hier im Hamburger Hafenkonzert. Seit Jahren hören wir, dass die Hamburger Kölbrandbrücke marode ist. Täglich sind es 36.000 Fahrzeuge, davon ein Drittel schwere Lkw, die Brücke überqueren. Der Schwerlastverkehr hat dem Bauwerk aus den 70er Jahren zugesetzt. Dazu kommt, dass die Containerfrachter, die zum Terminal in Altenwerder wollen, immer größer geworden sind. Die Brücke ist für sie zu niedrig. Beides zusammen, das macht Sorgen. Denn Brückenbauwerke insgesamt sind anfällig, wie man gerade in Baltimore gesehen hat. Ein Schiff, das die dortige Autobahnbrücke in Sekunden versenkt. Wahrhaft gruselige Bilder. Dietrich Lehmann ist in das Innere der Kölbrandbrücke gestiegen, um sich ein Bild vom Zustand des Bauwerks zu machen.
Es ist ein unwirtlicher Ort, besonders im Winter und im Frühjahr, wenn die Bäume noch keine Blätter tragen. Das Ufer des Kölbrands, an der Stelle, wo man genau unter der Kölbrandbrücke steht. Beim Blick die Betonpfeiler entlang sieht man einen einzigen Flickenteppich. Immer wieder musste der Beton in den vergangenen Jahren ausgebessert werden.
Das ist Stahlbeton mit Spannbeton, also vorgespannten Spanngliedern drin. Nur diese Konstruktionsweise hat es damals ermöglicht, diese großen Spannweiten hinzukriegen. Und hier haben wir die Situation, dass sowohl der Stahl als auch der Beton geschädigt sind,
sagt Olaf Bergen. Er leitet die technische Abteilung der Hafenverwaltung HPA.
Der Beton hat damals Zuschlagstoffe, wurden dafür ausgewählt, die den sogenannten Betonkrebs auslösen, da sensitiv auf Feuchtigkeit reagieren. Das führt dazu, dass Spannungen im Beton entstehen, Risse entstehen und der Beton über die Jahre seine Tragfähigkeit schrittweise einbüßt. Das ist das Problem, was den Beton zu schaffen macht. Zusätzlich führen diese Risse zu einem verstärkten Feuchtigkeitseindringen.
Etwas anders ist die Lage beim Mittelteil der Kölbrandbrücke, die aus Stahl zusammengeschweißt ist.
Das Stahlteil selber ist ja wie die gesamte Brücke in den 70er Jahren gebaut worden. Damals gab es noch nicht entsprechende Bemessungsregeln für die sogenannte ermüdungssichere Konstruktion von Stahlbrücken. Zusätzlich hat der Verkehr sehr stark zugenommen über die letzten Jahrzehnte, sodass die Stahlbrücke insgesamt sowohl rechnerisch als auch tatsächlich nicht für die bestehenden Verkehrslasten ausgelegt ist.
Was das konkret heißt, das kann man schon ahnen, wenn man den Fahrstuhl in einen der Betonpfeiler nach oben nimmt und dann noch ein paar Treppen hinauf. Dann steht man in einem nur schummrig beleuchteten Stahlkasten, der sich in einem Bogen über den Kölbrand spannt. Jeder darüberfahrende Lastwagen hört sich an, als würde eine Trommel geschlagen. Die ganze Konstruktion vibriert, scheint sich zu bewegen.
Also das Besondere an so einem Stahltragwerk ist, dass es sich bewegen muss. Ne? Also mit Beton könnte man das so in dieser Form nicht genauso überbrücken. Und der Stahl ist einfach leichter. Er schwingt, das ist erstmal normal.
Erklärt Ingenieur Thomas Buhr, bei der Hafenverwaltung HPA verantwortlich für die öffentliche Infrastruktur.
Was bei dieser Brücke aber jetzt zum Tragen kommt, ist, und das haben wir über eine Nachrechnung festgestellt, dass es hier Bereiche gibt im Bereich des Stahltragwerks, die ermüdet sind.
Thomas Buhr tritt durch eine kleine Luke ins Freie. Er steht jetzt auf einem Gitterrost, mehr als 45 Meter über dem Boden, aber unter der Fahrbahn der Kühlbrandbrücke. Buhr zeigt nach oben, dorthin, wo die oberen Stahlplatten verstärkt sind, durch darunter geschweißte dicke Stahlträger. An mehreren Stellen wurde schon nachgebessert und trotzdem ist wieder etwas gerissen.
Und wir haben in diesem Jahr 6 Vollsperrungen anberaumt, um hier Schweißarbeiten auch durchzuführen. Also die Risse nehmen zu.
Beliebig oft kann man Risse nicht schweißen, weil jedes Mal die Struktur der Umgebung verändert wird. Normalerweise müssen Brücken in Deutschland alle 6 Jahre genau unter die Lupe genommen werden, sagt Ingenieur Olaf Bergen.
Wir machen diese handnahe Prüfung im Stahlteil mittlerweile alle 3 Monate, um diese Risse schnellstmöglich zu detektieren. Und da hat man den Schaden direkt vor Augen.
Was aber nicht immer ganz so einfach ist, wie sich das jetzt anhört, so Bergens Kollege Thomas Buhr. Der Grund? Die Farbe überdeckt so manches.
Das Problem ist teilweise bei diesen neuen Anstrichen, man erkennt die Risse nicht sofort und man muss eine handnahe Prüfung von geschultem Personal durchführen. Und hier kommt erschwerend dazu, dass teilweise auch Risse vorhanden sind, ohne dass man das an der Oberfläche gleich erkennt. Und das macht es natürlich umso spannender. Da braucht man einen scharfen Blick für, man braucht auch dann die Erfahrung.
Schon seit Jahren gilt auf der Kühlbrandbrücke ein Überholverbot für Lastwagen. Die Brummis müssen zudem größere Abstände einhalten, damit die Belastung nicht zu groß wird. In Zukunft, so sagen es die Ingenieure der Hafenverwaltung HPA voraus, müssen sich die Lastwagen wohl noch auf mehr Einschränkungen einstellen.
Also das kann man sehr wohl an anderen Schrägseilbrücken in Deutschland beobachten, wo es einfach Lastbeschränkungen gegeben hat. Also wir haben zurzeit auch noch Sondertransporte, die über die Brücke fahren. Das wäre ein Thema. Man kann über eine Verschiebung der Fahrspuren nachdenken, um die Belastung, die jetzt auf dem rechten Fahrstreifen durch den LKW stattfindet, an eine andere Stelle zu bringen. Aber Sie sehen schon, das sind alles Maßnahmen, die sozusagen das Ende verzögern, aber nicht verhindern.
Trotzdem, gerade weil die Kühlbrandbrücke so gut überwacht wird, mit Sensoren und durch die Brückenprüfer, kann man sich sicher sein, dass der Bau nicht einfach von jetzt auf gleich zusammenfällt. Weder bei dem Stahlteil in der Mitte, noch bei den Betonrampen.
Sonst würden wir heute hier nicht stehen.
Wenn das Bauwerk wirklich das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat und der Spannstahl sozusagen dann nicht mehr trägt, dann würden sich charakteristische Risse vorher abzeichnen, sodass sich ein Versagen tatsächlich vorher ankündigen würde und man dann erkennen kann, so jetzt muss man aber auch komplett sperren.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Kühlbrandbrücke, Senat muss Erhalt prüfen. So lautet der Titel einer Online-Petition, die der Denkmalverein Hamburg im Februar gestartet hat. Bis heute haben sich rund 25.000 Menschen angeschlossen.
Die Kühlbrandbrücke ist eines der wichtigsten Hamburger Wahrzeichen und sie steht unter Denkmalschutz,
sagt Christina Sassenscheid, die Geschäftsführerin des Denkmalvereins Hamburg. Sie findet, ein Denkmal sei schließlich dazu da, dass man es pflegt und für kommende Generationen bewahrt.
Trotzdem wurde bis heute nicht geprüft und auch nicht belegt, dass die Brücke nicht erhalten werden kann. Und deswegen fordern wir mit der Petition den Senat auf, doch bitte auch die Erhaltungsvariante zu prüfen.
Damit ist der Denkmalverein nicht alleine. Auch die Hamburgische Architektenkammer hat sich in den vergangenen Monaten mehrfach an den Senat gewandt mit der Bitte, alle Möglichkeiten zu untersuchen, wie die Kühlbrandbrücke gesichert werden kann. Dieser schließlich ein wichtiges Wahrzeichen für Hamburg. Und Maria Lehmann, die Witwe des Architekten Oskar Lehmann, der die Kühlbrandbrücke einst entworfen hatte, klagte vor einiger Zeit im Hamburger Abendblatt:
Was sind wir für eine Wegwerfgesellschaft geworden? Die Golden-Gate-Brücke steht seit 1937 und keiner würde auf den Gedanken kommen, sie abzureißen. Aber Hamburg erklärt die Kühlbrandbrücke für baufällig und deshalb muss sie weg.
Im vergangenen Sommer entbrannte schon mal eine öffentliche Diskussion, ob man die Kühlbrandbrücke nicht doch sanieren könnte. Hinweise darauf lieferten Gutachten, die etwa die Zeitung Die Zeit entdeckt hatte und die zuvor jahrelang unter Verschluss gehalten worden sein sollen. Auch Umweltsenator Jens Kerstan reihte sich damals in die Riege derjenigen ein, die einen Erhalt befürworten. SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf konterte scharf:
Ich finde es ja immer ganz gut, wenn man eigentlich in seinem eigenen Bereich erstmal seine Hausaufgaben macht. Das kommt mir nicht immer ganz so vor, dass das passiert. Jetzt versucht er sich als Wirtschaftssenator mit irgendwelchen abstrusen Ideen wieder mal in den Vordergrund zu spielen.
Dass die SPD so auf Linie Abriss der Kühlbrandbrücke ist, hat vielleicht ganz andere Gründe, vermutet Christina Sassenscheid vom Denkmalverein.
Die Kritik des Senats ist es ja, dass durch die Köbernbrücke der Containerterminal Altenwerder nicht von Großschiffen angefahren werden kann. Aber zum einen kommen von denen immer weniger, nicht zuletzt wegen der neuen Kooperation zwischen Hapag-Lloyd und Maersk. Zum anderen gibt es noch 3 weitere Terminals in Hamburg, über die problemlos alle Großschiffe abgewickelt werden können.
Und dass die Köbernbrücke so marode ist, sei zu einem Teil auch hausgemacht, sagt Dieter Lepple, lange Zeit Professor für Stadtforschung an der Hafen-City-Uni.
Wir haben beispielsweise den größten Teil des Containerumschlags westlich vom Kölbrand. Und die ganzen Leercontainerlager sind ganz im Osten. Das sind riesige Verkehre, die völlig unsinnig sind. Außerdem haben wir zwischen den Terminals sehr viele Verkehre. 1 Million Container kommen hin und her. Man könnte relativ einfach diese Verkehre von der Straße aufs Wasser verlagern. In sogenannte Container-Barges, wie es in Hongkong oder in anderen Häfen gemacht wird.
Was Umweltschützer von den Plänen für einen Neubau anstatt der alten Kühlbrandbrücke halten, dazu gleich mehr hier im Hamburger Hafenkonzert.
Eine neue, deutlich höhere Kühlbrandquerung wird es geben, so die Vorstellungen der Hamburger Wirtschaftsbehörde. Diese etwa 20 Meter mehr Höhe bedeuten auch deutlich ausladendere Rampen. Wo sollen die gebaut werden und braucht man solch eine hohe Durchfahrt angesichts der Entwicklung in Hafen und Schifffahrt überhaupt noch?
Und natürlich ist so ein Mammutbauwerk wie eine neue Kühlbrandbrücke oder auch ein Tunnel etwas, was Fragen nach dem Umwelt- und Naturschutz aufwirft. Malte Siegert ist Chef des NABU Hamburg. Herr Siegert, wie bewerten Sie eigentlich die jetzigen Planungen zum Kühlbahnbrückenersatz?
Also es handelt sich ja um ein großes Industriegebiet und insofern ist der Eingriff in die Natur überschaubar. Und wenn man jetzt einen Tunnel bauen würde, der noch dazu gebohrt ist, dann würde er noch nicht mal den Wasserkörper betreffen, also noch nicht mal die Elbe direkt, sondern unten drunter stattfinden. Und das wäre dann ökologisch gesehen wahrscheinlich eine vertretbare Lösung.
Und wie schaut es aus bei einer neuen, höheren Brücke?
Ja, da muss man sich, glaube ich, auch nochmal genau die Planungen angucken, wie viel Raum das nachher in Anspruch nimmt. Aber ehrlich gesagt, es ist ein großes Industriegebiet, das sowieso schon sehr hoch verdichtet ist und wo die Inanspruchnahme wahrscheinlich von echter Natur vergleichsweise überschaubar ist.
Das heißt, aus rein umweltrechtlicher Sicht, wenn man sich das mal anschaut, gäbe es da wenig zu meckern, egal was man baut?
Naja, Zu meckern gibt es am Ende immer was, aber eins ist ja klar, wir brauchen eine taugliche Ost-West-Verbindung und man muss das am Ende ja im Zusammenhang mit der zweiten Querung, die geplant ist, sehen, nämlich der A26 Ost, nur 3 Kilometer weiter südlich, und beide Strecken zusammen, die haben dann allerdings einen erheblichen negativen ökologischen Einschlag, weil vor allem die A26 Ost im Süden erhebliche Naturverluste mit sich bringt. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, zu sagen, lieber im Norden eine vernünftige Verbindung und im Süden gar keine.
Das heißt, vielleicht nochmal für den Laien erläutern, A26 Ost, früher bekannt als Hafenquerspange oder als Hafenautobahn, soll A7 mit A1 verbinden und ja letztendlich von Moorburg bis nach Wilhelmsburg verlaufen. Was ist das für ein Areal, wo das da langläuft?
Ja, das läuft südlich vom Dorf Moorburg lang und da sind wirklich nochmal richtig 20 bis 30 Hektar wertvolle Moorflächen und andere Naturflächen, insgesamt etwa 150 Hektar, die da verloren gehen. Das ist wirklich eine große, große Menge und das ist vor allem eben unnötig, weil da überhaupt kein Hafenwirtschaften mehr stattfindet und insgesamt verändern sich ja die Umschläge im Hamburger Hafen und gehen stetig nach unten, werden nicht wiederkommen und insofern sollte man, wenn man etwas für den Hafen tun will, das dort machen, wo der Hafen auch ist. Das ist nämlich mit der Kühlbrandquerung auf dem Veddlerdamm, auf dem Rossdamm Richtung Veddel auf die andere Ostseite, da was Vernünftiges zu bauen, das wäre an sich eine sinnvolle Sache.
Während um Neubauten von Straßen, Brücken und ähnlicher Infrastruktur geht, dann reden wir natürlich immer viel über, ich sag mal, die direkten Umweltauswirkungen. Was erst so langsam in den letzten Jahren in den Blick geraten ist, ist auch die Auswirkung, bei Beton wird viel CO2 letztendlich emittiert. Ist das über ein Faktor, den man heutzutage bei Neubauten berücksichtigen musste? Und vor allen Dingen auch, was bedeutet das, wenn man über den Erhalt von bestehender Infrastruktur nachdenkt?
Ja, unbedingt. Das muss man sich alles im Vergleich angucken. Und man muss sich auch die Lebensdauern von bestimmten Projekten angucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Kühlbrand einen Tunnel baue, dann hält der 120 Jahre. Wenn ich eine Brücke baue, hält die nur 60 Jahre. Also muss ich quasi für die Laufzeit eines Tunnels 2 Brücken bauen. Und das hat natürlich am Ende wahrscheinlich viele höhere CO2-Bindungswirkung durch das viele Beton, was da verbaut wird.
Das heißt, ein leichter Vorteil aus Sicht des NABU für einen Tunnel oder dem Kühlbrand?
Ja, Tunnel ist sicherlich eine gute oder eine bessere Lösung, auch wegen der Windanfälligkeit, die natürlich bei einer 70 Meter hohen Brücke dann auch viel stärker zu Buche schlägt. Und das habe ich natürlich dann nicht, diese mögliche Sperrung bei einem Tunnel. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, ein Tunnelbauwerk hat auch extrem viel Beton und dementsprechend eine ganz hohe CO2-Bindung. Am Ende gibt es keine wirklich gute Infrastruktur, sondern es gibt nur weniger schlechte. Und man muss eben in der Menge dann aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Und wenn man eben sagt, wir konzentrieren unsere Infrastruktur im nördlichen Bereich an einer Stelle und bauen eine vernünftige Ost-West-Verbindung und verzichtet auf die zweite, dann wäre das eben schon eine angemessene Reaktion auf die sich verändernden Rahmenbedingungen, die wir in Hamburg haben. Auf der einen Seite, was die ökonomischen Aspekte, die Umschlussaspekte angeht und auf der anderen Seite, was die Notwendigkeit angeht, vernünftige Antworten für den Klimaschutz der Zukunft zu finden.
Sagt Malte Siegert vom NABU Hamburg im Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und wir reden über den Ersatz der maroden Kühlbrandbrücke. Eigentlich wollte die zuständige Wirtschaftsbehörde ja, dass der Senat in dieser Woche darüber entscheidet. Aber daraus wurde nichts. Einer, den das Thema Kühlbahnbrücke schon seit Jahrzehnten beschäftigt, ist Gunter Bonz. Bis zum vergangenen Jahr Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg. Herr Bonz, Sie waren früher ja auch Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde, kennen sich also mit den Gepflogenheiten im Senat aus. Ist das eigentlich jetzt ein Problem, wenn die Entscheidung über den Kühlbahnbrückenersatz noch mal einige Tage oder Wochen auf sich warten lässt?
Also aus meiner Sicht, ob jetzt noch ein oder zwei Wochen man sich im Senat mehr Zeit nimmt, um eine fundierte Entscheidung zu treffen, das macht nicht so viel aus. Und die Senatorin hat ja die Fehler ihrer Vorgänger auszubaden. Wenn man sich mal überlegt, dass vor knapp 10 Jahren Senator Horch gesagt hat, wir brauchen eine neue Kühlbrandbrücke, weil die jetzige nur noch bis 2026, das wäre also in 2 Jahren von heute aus, hält. Das hat er dann mehrfach korrigiert auf 2028, dann auf 2030. Sein Nachfolger, Senator Westhagemann, hat zum Schluss gesagt, die Brücke hält noch bis 2034. Aber in diesen 10 Jahren ist planerisch nicht sehr viel fundiert passiert unter Leitung dieser beiden Senatoren. Und Frau Dr. Leonhard, die neue Senatorin, der ist hoch anzurechnen, dass als sie das Amt vor über 1,5 Jahren übernahm, dann im Mai letzten Jahres gesagt hat, wir müssen noch mal eine saubere Alternativenbewertung machen, Tunnel versus Brücke. Und da kommt es jetzt auf 1 oder 2 Wochen nach der Vorgeschichte auch nicht mehr an. Bedauerlich ist, dass das insgesamt seit 10 Jahren wabert, das Thema. Das ist das eigentliche Problem. Aber das hat Frau Leonhard nicht zu vertreten.
Warum ist das ein Problem? Also warum, meinen Sie, leidet die Hafenwirtschaft darunter, dass es eben ein Stück weit über lange Zeit nicht konkret angegangen worden ist?
Naja, die Unternehmen und die Hafenwirtschaft braucht eine Querung über den Kühlbrand. Das ist ja so eine Haupthafenroute. Da werden die beiden großen Hafenteile miteinander verbunden, die allen verkehrlichen Anforderungen entsprechen. Und die Kühlbrandbrücke, da muss was geschehen. Das ist seit 10 Jahren bekannt. Nur es wird überlegt, es wird geplant. Und hier gilt der alte Satz von Max Weber, Planung ist hier die Ersetzung des Zufalls durch den Irrtum. Und die Hafenwirtschaft braucht Verlässlichkeit. Die müssen Verkehre planen, die müssen Kundenverträge eingehen und die müssen wissen, können die Containerumfuhren zwischen den Terminals funktionieren. Es ist auch eine Brücke, die erheblich für Arbeitnehmer wichtig ist. Diejenigen, die in Finkenwerder oder weiter westlich wohnen und im Hafen oder nördlich der Elbe ihren Arbeitsplatz haben, die brauchen verlässliche Verkehrsanbindung. Also insofern ist das eine wichtige Verkehrsachse für Hamburg.
Ein Problem, das ja immer wieder genannt wird, ist, die Brücke sei zu niedrig, so wie sie jetzt ist. Deswegen ist man ja auch auf die Idee eines Tunnels auch mitgekommen, weil man dann unabhängig ist von einer Höhenrestriktion. Und auch die neue Brücke soll ja wesentlich höher sein. Gehen Sie diesen Gedankengang mit? Braucht man da wirklich eben diese Höhe über 70 Meter Durchfahrtshöhe?
Das ist letztlich eine hafenpolitische Grundsatzfrage. Welche Schiffe sollen in dem südlichen Teil des Kühlbrands und müssen dorthin? Und bei der Debatte um die Kühlbrandbrücke sanieren oder neu und wenn neu, welche Höhe oder alternativ Tunnel, fehlen mir die, bisher jedenfalls in der öffentlichen Debatte, die 4 oder 5 Varianten einmal sauber durchzuprüfen und dann nach allen maßgeblichen Kriterien eine grundlegende Entscheidung zu treffen. Ich hoffe, dass der Senat dies jetzt macht. Es gibt ja 4 oder 5 Alternativen, die bewertet werden müssen. Das ist die Tunnellösung. Die hätte den Vorteil, dass man einmal unter der Fahrrinne durch ist und keinerlei Höhenbegrenzung oben drüber. Der Tunnel soll nach den Fachgutachten aber dort technisch nicht möglich sein. Wenn dem so ist, bleiben nur Brückenlösungen. Und da gibt es mehrere Varianten. Die bestehende sanieren und eine extra nur für den Lkw-Verkehr zu bauen. Ein Lkw belastet eine Brücke so viel wie 60.000 Pkw. Das sind die Zahlen von der Kölner Rheinbrücke. Also insofern könnte man die jetzige Brücke entlasten, wenn man eine Sonderbrücke in gleicher Höhe nur für den Lkw-Verkehr baut. Der Nachteil ist, dass dadurch dann Großschiffe, wenn die denn hafenpolitisch und hafenkonzeptionell insbesondere Altenwerder anlaufen sollen, da nicht mehr durchkommen. Da stellt sich dann die Frage, wollen wir deswegen eine höhere Brücke bauen? Gibt es Alternativen, zum Beispiel in der Zusammenarbeit der Terminals, so wie das beispielsweise in Hongkong oder in Singapur gemacht wird? Oder muss man eine neue Brücke bauen, die gleich hoch ist, weil die jetzige technisch abgängig ist und nicht mehr auch für nur im Pkw-Verkehr saniert werden kann? Oder baut man eine höhere Brücke, wenn man schon abreißt und neu baut? Und wenn man eine höhere Brücke baut, dann stellt sich die Frage, wie hoch muss die denn sein? Ich höre jetzt 73,5 Meter, warum nicht 74 Meter oder 76 Meter? Das muss natürlich fachlich sauber begründet sein, aber das sind die Alternativen und die müssen sauber bewertet werden. Das ist nicht ganz einfach, aber der Senat hatte 10 Jahre Zeit und das ist eigentlich ausreichend. Nur, wie gesagt, Frau Leonhardt hat hier die Fehler ihrer Vorgänger jetzt abzuarbeiten.
Herr Bonz, wir haben eben schon über die verschiedenen denkbaren Varianten einer künftigen Kühlbrandquerung geredet. Halten Sie es eigentlich für realistisch, dass man da grundsätzlich nochmal drüber diskutieren kann?
Mir macht große Sorgen, dass wir auf der Zeitachse vielleicht gar nicht mehr Herr der Entscheidung sind. Wenn es stimmt, dass die Brücke demnächst weiter lastbeschränkt werden muss, was ich höre, ist, dass selbst wenn man jetzt einen Neubau mit 73,5 Meter Höhe beschließen würde, dann würde die frühestens 2042 realisiert sein. Nach dem, was ich höre. Das ist also noch weit hin. Und solange hält für den Lkw-Verkehr, wie gesagt, ein Lkw so viel Belastung wie 60.000 Pkw, hält die Brücke nicht. Also wird die weiter lastbeschränkt werden. Was ich höre, ist, dass dann die Lkw-Verkehre auf die Innenspur, also auf die sogenannte Überholspur verlegt werden müssen, dass die Abstände vergrößert werden müssen zwischen den Lkw. Dann gibt es Kreuzungsverkehre zwischen Lkw und Pkw. Das heißt, die Funktionsfähigkeit der notwendigen Kühlbrandquerung, die wird weiter eingeschränkt aufgrund der zeitlichen Verzögerung. Und das sehe ich als große Herausforderung und als nicht gut für den Hamburger Hafen.
So oder so, egal was da gebaut wird, es wird viele Milliarden kosten. Die Schätzungen für die neue höhere Brücke gehen ja bis hin zu weit über 5 Milliarden Euro. Geld, das Hamburg ja eigentlich nicht hat. Man hofft hier auf den Bund. Ist das realistisch?
Ohne eine Beteiligung des Bundes wird Hamburg die Finanzmittel, die für den Neubau, Sanierung oder welche Variante jetzt auch immer kommt, das geht ja in die Milliarden, nicht aufbringen können. Ohne gravierende Umschichtung im Haushalt vorzunehmen zu Lasten anderer Politikbereiche. Die Mehrheiten dafür sehe ich nicht. Also muss man es mit dem Bund gemeinsam machen. Und deswegen ist ja vor Jahren bereits diese Straße, diese Haupthafenroute, auf den Bund als quasi Bundesland oder Fernstraße übertragen worden. Es ist im Übrigen, abgesehen von den Autobahnen, die Landstraße in Deutschland, die das höchste Mautaufkommen hat, weil sie seitdem mautpflichtig ist und natürlich damit auch die Hafenumfuhren verteuert worden sind, weil die Lkw-Verkehre jetzt Maut bezahlen müssen. Also ist der Bund mit im Spiel. Und weil der Bund mit im Spiel ist, wird man sicher davon ausgehen können, dass der Bund, der ja nun auch nicht gerade im Geld schwimmt und andere neue Herausforderungen hat, wird der Bund natürlich auch darauf drängen, auf eine gute Kosten-Nutzen-Lösung. Also muss die neue Variante auch entsprechend sein. Und wir fordern ja vom Bund mehr Engagement für die norddeutschen Häfen. Und der Bund wird sicherlich auch die Frage stellen, wie sieht denn das mit der Hafenkooperation aus? Gibt es nicht Möglichkeiten, eine günstigere Querung meinetwegen zu realisieren, wenn man besser miteinander kooperiert? Also beispielsweise, ich hatte das Beispiel in Hongkong erwähnt, dort haben sich ganz unterschiedliche Terminalbetreiber zusammengeschlossen und haben gesagt, wir verhandeln gar nicht mehr mit den einzelnen Reedern, weil wir aufgrund der Schiffsgrößenentwicklung gar nicht mehr überall alles vorhalten können, sondern es gibt eine Dachgesellschaft und die vermittelt die Räder, die nach Hongkong kommen, an die entsprechenden Terminals. Und das geht nach technischen Gesichtspunkten, nach Zeitachsen und so weiter. Sowas könnte man sich auch in Deutschland vorstellen, dass man sagt, die Terminals müssen besser miteinander kooperieren, um, was die Hinterlandinfrastruktur angeht, die vorhandene besser und optimaler ausnutzen und gestalten zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass sicherlich im der Finanzierungs- oder Mitfinanzierungsdebatte über die neue Kölbrandquerung auch solche Fragen seitens des Bundes kommen. Und aber ich gehe davon aus, dass der Senat mit seiner Entscheidung da gute Antworten und gute Konzeptionen jetzt vorbereitet, damit man dort nicht nochmal das Fass aufmachen muss.
Was ist Ihre Prognose? Was wird es wirklich am Ende? Und wann kann man zum ersten Mal über die Kölbrandbrücke fahren?
Also nach meiner, ich kenne die Details nicht, ich weiß nur, welche Kriterien maßgeblich ist und welche Konzeption man prüfen muss. Aufgrund der Zeitachse gehe ich mal davon aus, dass wir vor 2040, wenn denn eine neue Brücke gebaut wird, die nicht befahrbar sein wird. Und da ist die große Herausforderung, ob die jetzige Brücke technisch so hergerichtet werden kann, dass sie so lange hält. Wie gesagt, der Lkw-Verkehr ist das die große Herausforderung. Und vielleicht macht es ja auch Sinn, auch bei einer neuen Brücke im Hinblick auf eine langfristige Lebensdauer und Lebenszyklus Lkw und Pkw-Fähre technisch durch quasi, wenn es denn eine Brücke sein wird, durch technisch zwei Brücken zu trennen. Und da muss man natürlich auch dann die Unterhaltskosten mit berücksichtigen, denn so hohe Brücken sind sehr teuer im Unterhalt, in den jährlichen Unterhaltskosten. Und wenn man Pkw- und Lkw-Verkehre trennt, dann kann man technisch und kostenmäßig günstiger agieren. Und das wäre mein Rat, das auf jeden Fall zu prüfen. Ganz egal, wie hoch die Brücke wird oder ob man die alte saniert und eine neue Lkw-Brücke daneben stellt, sich dieser Frage einmal zuzuwenden. Denn auf der Kostenseite, die jährlichen Betriebskosten, sind solche Brücken nicht ganz billig.
Sagt Gunter Bonz im Hamburger Hafenkonzern. Er war lange Zeit Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. In Sachen Kölbrandquerung also noch keine Senatsentscheidung vor Ostern. Aber es ist Tatsache, dass es eine neue Kölbrandbrücke geben wird. Schaut man sich den groben Zeitplan an, dann braucht die alte Brücke tatsächlich noch gute Pflege, denn sie muss bis in die 2040er Jahre, also noch etwa 20 Jahre lang, durchhalten.
Erst einmal braucht es nun aber den Senatsbeschluss. Damit ist Anfang April zu rechnen. Und auch die Bürgerschaft muss noch zustimmen. Schließlich geht es um viele Millionen Euro, die Hamburg an Planungsgeld in die Hand nehmen will. Unter den angegebenen Rahmendaten muss dann der ganze Auftrag europaweit ausgeschrieben werden. Das heißt, der Senat gibt zum Beispiel Standort, Höhe und etwaiges Aussehen der Brücke vor. Dann das obligatorische Planfeststellungsverfahren. Auch stehen Untersuchungen zur Bodenbeschaffenheit und mögliche Gutachten zu Fragen möglicher Extremwetterereignisse ins Haus. Mit einem wirklichen Baubeginn wird Mitte der 30er Jahre gerechnet. Anfang oder Mitte der 40er Jahre soll die neue Kölbrandbrücke dann fertig sein. Sie geht in Betrieb. Wenn das alles wirklich funktioniert, wird mit den Abrissarbeiten an der alten Brücke begonnen.
Übrigens, für den Bau der jetzigen Kölbrandbrücke brauchte man in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gerade einmal 4 Jahre. Und dann, da ist da noch das Geld. Wer bezahlt eigentlich den Neubau? Der Hamburger Senat geht davon aus, dass sich Land und Bund die Kosten von heute angesetzten 5 Milliarden Euro teilen. Absichtserklärungen dazu gibt es aus Berlin und selbst der Oppositionschef Friedrich Merz findet, dass der Bund da zwingend mit in der Pflicht ist. Merz bei seinem Hamburg-Besuch vergangene Woche.
Ich will zunächst sagen, die Entscheidung der Stadt, die Kölbrandbrücke neu zu bauen, ist eine Entscheidung, die ich persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, sehr begrüße, weil das ist ein solches Wahrzeichen für die Stadt Hamburg. Ich hätte es sehr bedauert, wenn da anstattdessen jetzt ein Tunnel gebaut worden wäre. Aber die Frage der Finanzierung muss die Stadt mit dem Bund verhandeln. Es ist eine wichtige Verkehrsverbindung und bei wichtigen Verkehrsverbindungen, vor allen Dingen, wenn es Bundesstraßen sind, ist der Bund immer mit in der Verantwortung.
Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass die Finanzplanung heute in 20 Jahren nicht mehr steht. Und wer dann die möglichen Mehrkosten trägt, auch darüber muss gesprochen werden. Übrigens, die Kosten für die Planung des Neubaus und den Abriss der alten Brücke, die muss Hamburg alleine tragen.
Und zum Schluss sollen die Hamburgerinnen und Hamburger zu Wort kommen, denn jenseits aller wirtschaftlichen und technischen Fragen ist die Kühlbrandquerung ein hochemotionales Thema für unsere Stadt. Carsten Sekund hat sich umgehört.
Die Kühlbrandbrücke soll abgerissen und neu gebaut werden.
Na gut, die alte Brücke ist marode. Sie muss ja erneuert werden, um auch den Hafen weiter für die Weltwirtschaft offen zu halten. Also insofern gut, wenn es langsam vorangeht.
Ja, wenn es notwendig tut, sollte man es tun.
Ja, Sicherheit geht vor, ne? Wenn die alte nicht mehr in Ordnung ist, bin ich dafür.
Ich denke, man sollte sie erhalten und sollte sie restaurieren und dann wäre sie auch wieder funktionsfähig und vielleicht den Schwerlastverkehr anders umleiten.
Ich meine, es braucht eine neue Brücke, ne? Man sieht ja immer die LKWs, die darüber gehen, aber es bleibt spannend, wie es dann wird.
Ich finde es mit einer Brückenlösung besser, als wenn ein neuer Tunnel gemacht wird. Allein aus Kostengründen ist sicherlich eine vernünftige Lösung, eine größere Brücke zu bauen.
Ja, ich persönlich sage, die alte Kühlbrandbrücke ist ein schönes Bauwerk. Aber im Laufe der Jahrzehnte hat man doch festgestellt, dass irgendwie die Seilträger wohl nicht so sind, wie sie sein sollten. Ich finde es natürlich schöner, wenn man jetzt wieder eine neue Brücke bauen würde. Man sollte keinen Tunnel bauen. Eine Brücke, die passt genau zu unserem Hafenbild und ich persönlich bin ja Hobbyfilmer und insofern habe ich die schon so oft auf meinen Filmen drauf, also es ist einfach ein Traum.
Was wäre Ihr Wunsch für eine neue Kühlbrandbrücke?
Am liebsten sollte sie so aussehen wie die alte. Immerhin ist es ja jetzt eine Brücke und kein Tunnel, weil das war ja nun wirklich eine scheiß Idee. Ne?
Warum hängen so viele Hamburgerinnen und Hamburger an ihrer Kühlbrandbrücke?
Ist einfach außergewöhnlich.
So mit der geschwungenen Form.
Genau, macht Spaß mit dem Rad darüber zu fahren bei den zwei Classics.
Die neue Kühlbrandbrücke, wie sollte sie aussehen? Was wären Ihre Wünsche?
Schön.
Schön soll sie sein.
Ja, genau. Genug Fahrzeuge drüber gehen.
Genau, futuristisch schon ein bisschen. Also, ne, war was ein bisschen so wie die Elfi.
So wie die Elbphilharmonie nur als Brücke.
Genau, genau. Auch die Kosten soweit. Ne, also von daher ist alles fein.
Es gibt auch schon erste Pläne für die neue Brücke. Sie soll neben der alten entstehen, etwas südlich davon und deutlich höher sein. Also etwa 74 statt 53 Meter hoch. Optisch aber der alten Brücke ähnlich sehen.
Als Zugereiste, ich sage jetzt mal, es ist eine Notwendigkeit, sie wird gebraucht. Und wir können halt nicht immer nur, sag mal, auf Ästhetik und so weiter achten. Und ich finde eigentlich ist die Kühlbrandbrücke ein Stück, das zu Hamburg gehört. Und die neue, wenn die, sage ich jetzt mal, genauso schön wird, dann ist das auch wieder ein Bild, was es ist. Ich sage mal, so ein bisschen mit der Elfi, ne? Ich vergleiche das mit der Oper in Sydney. Sag jetzt mal, da gab es auch ganz böse Proteste. Heute kräht kein Hahn mehr danach. Und genauso ist es auch mit der Elfi. Heute fragt keiner mehr, was hat es gekostet. Die gehört zu Hamburg. Genau, genau. Die Kühlbrandbrücke gehört auch dazu. Die gehört dahin. Punkt.
Muss man abwarten, wie es wird.
Ja, was mir dazu noch einfallen würde, dass man natürlich die Natur nicht beschädigt, ne? Dass man da nicht irgendwie die Elbe tiefer aushebt oder irgendwas. Das wäre für mich so wichtig, ein wichtiger Aspekt.
Das war das Hamburger Hafenkonzert, heute mit Informationen und mindestens genauso vielen Fragen zur neuen Kühlbrandquerung. Zu guter Letzt noch der aktuelle Stand in Sachen Senatsentscheidung. Am Dienstag, also am 2. April, soll es soweit sein. Dann will der Senat in seiner Sitzung über die Vorlage aus der Wirtschaftsbehörde zum Bau einer neuen Kühlbrandbrücke entscheiden. In Abwesenheit der zuständigen Senatorin, die ist auf Reisen und gibt ihr Votum vorher schriftlich ab. Ob der Umweltsenator von seinem Osterurlaub wieder zurück ist, das ist bislang nicht bekannt. Bei der Entscheidung gilt das Mehrheitsprinzip.
In der kommenden Woche begrüße ich hier an dieser Stelle die Geschäftsführerin der Gesellschaft für maritime Technik, Petra Mahnke. Und wir sprechen unter anderem über die Bedeutung der Meerestechnik für unsere Volkswirtschaft, über Startups mit bahnbrechenden Ideen und über die Energiewende. Für heute tschüss Ihnen allen noch frohe Ostertage. Das sagen Kerstin von Stürmer
und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr.
bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.